Und darum finde ich es umso wichtiger, dass wir einfach eine Grundlage haben, auf der unser Leben aufbaut. Und deswegen, das ist auch ein Grund dafür, warum ich mich entschieden habe, über dieses Thema Bibliologie einfach eine Predigtreihe zu machen. Das hatte ich vor, ja, ich sag mal grob, 40 Jahren, nicht ganz 40 Jahren, hatten wir das in der Bibel, also in der Bibelschule, die ich besucht habe in Brake, gehabt als Schulfach. Und mir hat es damals so weitergeholfen. Und vor allem einfach die Tatsache, worauf stützt sich mein Leben, worauf baut mein Leben auf? Ja, baut es jetzt auf irgendwelche nebulösen, irgendwelchen Aussagen, die, ja oder baut mein Leben auf die Grundlage der Bibel auf? Und das ist der hauptsächliche Grund, weshalb ich einfach gesagt habe, ich möchte darüber einiges weitergeben. Heute ist das Thema eigentlich ein ganz klein wenig, würde ich sagen, trockener. Also es ist, geht ein wenig auf Geschichte ein. Ich versuche es trotzdem irgendwie, das nach Möglichkeit ein bisschen lebendig zu machen, aber ich kann euch nicht versprechen, ob mir es zu 100% gelingt, aber ich versuche es zumindest. Sicherlich habt ihr an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, es gibt einen sogenannten Kanon der Bibel. Es hat jetzt nicht mit den Kanon, die wir in Liederbüchern haben, zu tun, sondern es geht um die Zusammenstellung der Bibel. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe das, glaube ich, in der schon einige Predigten zurück mal erwähnt, wie viele Bücher es im Neuen bzw. Alten Testament gibt. Wer weiß das vielleicht noch? Wie viele Bücher hat das Alte Testament? Weil ums Alte Testament geht es heute in erster Linie. Ja, es ist okay. Es ist nicht schlimm. Aber vielleicht ist es ein Ansporn, sich das noch einmal zu intensiver einzuprägen. Also das Alte Testament hat 39 Bücher. Und genau um dieses Alte Testament geht es heute. Kanon der Bibel heißt im Grunde genommen, es ist eine Zusammenfassung von Büchern. Das Wort selber kommt aus dem Griechischen und heißt Stab, Maßstab, Richtschnur. Ja, diese Bücher sollen eine Richtschnur für unser Leben sein. Und genau das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder auf dem Schirm haben. Und vor allem ist es auch wichtig, dass dieser Kanon, also wie man so sagt, dass der abgeschlossen ist. Dass ich nicht plötzlich herkommen kann, ach, mir gefällt dieses Buch Makkabäer oder Tobias oder da gibt es noch irgendein ganz anderes Buch. Ja, das gehört doch eigentlich auch dort rein. Da komme ich aber nachher am Ende von der Predigt noch drauf. Es ist dieser Kanon der Bibel vom Alten Testament umfasst 39 Bücher und dieser Kanon ist abgeschlossen. Das heißt, es kommt kein anderes Buch mehr hinzu. Und wenn das einer tut, dann verweise ich einfach auf die letzten Verse aus der Offenbarung, wo es heißt, derjenige, der diesem Wort noch was zufügt oder wegtut, auf den sollen die Plagen kommen, die in diesem Buch genannt sind. Also dieser Kanon der Bibel, und ich denke, das ist für uns ganz, ganz wichtig, der ist abgeschlossen. Und für mich ist es einfach so großartig zu sehen, dass der Gott einfach über sein Wort, über diese vielen, vielen tausend Jahren gewacht hat. Was das viele tausend Jahre sind, eigentlich waren es insgesamt 1500 Jahre, muss ich dazu sagen. Aber über diese ganz, ganz lange Zeit hat Gott über sein Wort gewacht. Er hat unterschiedliche Schreiber benutzt, hatte ich in der Predigt vorher schon mal erwähnt. Und diese Schreiber, wenn man sich das bewusst macht, widersprechen sich nicht. Diese Bücher ergänzen sich. Und gerade im Alten Testament wird ein gewisser Heilsplan auch aufgezeigt, der dann im Neuen Testament seine Erfüllung hat. Und ich habe auch schon erwähnt, das Alte Testament, also ich kann das Alte Testament nur verstehen, wenn ich das Neue Testament verstanden habe. Und ich kann das Neue Testament nur verstehen, wenn ich das Alte Testament verstanden habe. Das ist eine Wechselwirkung. Und was dieses Wort Bibliologie heißt im Grunde genommen, was sagt die Bibel über die Bibel selber? Was sagt die Bibel über die Bibel selber? Und es ist so extrem wichtig, dass ich begreife oder dass wir begreifen, dass diese Bibel, diese 39 Bücher abgeschlossen sind und dass da nichts mehr dazukommt und auch nichts wegkommt. Ich möchte jetzt nochmal drauf eingehen. Göttliche Autorität. Also was verleiht diesem Buch Autorität? Verleiht diesem Buch einfach die Zusammenstellung die Autorität? Nö. Die Autorität dieses Buches, die rührt daher, dass Gott diesem Buch Autorität verleiht. Gott steht hinter diesem Buch. Gott steht hinter jedem einzelnen Buch und Brief dieses Buches. Und genau das verleiht diesem Buch Autorität. Und deswegen habe ich das auch zu respektieren und auch für mein Leben ernst zu nehmen. Das nächste ist, also ein weiteres Kriterium ist, dass prophetische bzw. apostolische, die apostolische Herkunft. Ja, wer hat dieses Buch überhaupt geschrieben? Waren das einfach irgendwelche nebulösen Menschen, ja, denen man nicht so ganz trauen kann? Nein. Gott hat Propheten, Apostel dazu beauftragt, Dinge niederzuschreiben, die ihm ein Anliegen waren, die er gewollt hat, dass wir Menschen die verstehen und einfach, damit wir ihn besser verstehen. Und wenn jetzt zum Beispiel Menschen da waren, die jetzt zum Beispiel nicht Propheten, nicht Apostel waren, da waren es zumindest Menschen, die in sehr enger Beziehung zu Aposteln oder Propheten standen. Eine Stelle ist Hesekiel 2, Vers 3 bis 7, wo darauf eingegangen wird, also auf die, das ist ein Prophet, genau, da heißt es Hesekiel 2, Vers 3 bis 7, und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israels, zu den empörerischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen bis auf diesen heutigen Tag. Zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen, zu ihnen sende ich dich. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr. Und sie mögen sie hören und es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich nicht vor ihren Worten. Wenn auch Dornen dich umgeben und du auf Skorpionen sitzt, vor ihren Worten, fürchte dich nicht und erschreck nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn widerspenstig sind sie. Gott gibt hier den Befehl, Dinge an sein Volk zu sagen, zu richten. Und gerade auch im Hesekiel, Jesaja, in vielen alttestamentlichen Büchern kommt immer wieder, oder eigentlich in allen Büchern, immer wieder der Ausspruch vor, der Herr hat geredet, der Herr hat gesprochen. Immer wieder diese Aussage. Und genau das gibt auch dem Wort Gottes eben die Autorität, die es haben soll. Wenn jetzt Matthias irgendwas zu mir sagt, hat es nicht die gleiche Autorität, wie wenn die Bibel was zu mir sagt. Und so ist es auch. Und was ich so richtig großartig finde, ist, dass jetzt Leute, also ihr wisst jetzt in der Ehe, also ihr wisst ja, dass ich jetzt auf eine Ehe zusteuere. Und was ich so richtig toll finde, ist, dass genau dieser Aspekt auch in unserer Beziehung an erster Stelle steht. Dass das Wort Gottes in unserem Leben die Hauptsache ist. Und ich habe auch, das habe ich an der Verlobung am 31. Monika auch gesagt, habe gesagt gehabt, ich bin begeistert darüber, dass die Bibel ihr das Allerwichtigste ist. Und ich habe dann ihr noch zugesagt, habe gesagt, Monika, ich wünsche mir, dass die Bibel immer einen höheren Stellenwert hat, als das, was ich dir sag. Und ich denke, genau das soll unser Leben widerspiegeln. Die Bibel soll das Allerwichtigste sein. Und wenn die Bibel das Höchste in unserem Leben ist, dann komme ich nicht zu so bescheuerten Aussagen, die der Matthias vorhin aus der Pro vorgelesen hat. Dann komme ich gar nicht drauf, irgendwelche dummen Dinge zu erzählen, die mit der Bibel nicht mehr im Einklang stehen. Die Bibel ist für uns das Höchste und es soll das Höchste bleiben. Und Paulus sagt dann im Römer, das hat Matthias letzte Woche schon zitiert, Römer 1, 1 und 5, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und dann im Vers 5, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Wo bezog Paulus und wo bezog Hesekiel, wo bezogen die ihre Autorität her? Sie bezogen ihre Autorität daher, weil Gott sie dazu berufen hat. Was steht hier noch einmal? Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gott hat ihn berufen. Und genauso hat Gott den Hesekiel berufen. Und genau deswegen hat auch dieses Wort, was diese zwei Männer weitergegeben haben, auch eine Autorität, weil Gott dahinter stand. Dann gibt es noch eine historische und dogmatische Zuverlässigkeit. Ein Buch kann auch durch historische Ereignisse einfach auch bestätigt werden. Ich möchte ein Zitat lesen aus Epheser 3, 3 bis 6. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Evangelium des Christus erkennen, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbar geworden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Was passiert hier? Paulus bringt plötzlich Ideen, Gedanken, auch Vorstellungen, die in der, ich sage jetzt mal, alttestamentlichen Welt den Juden, die das Alte Testament sehr gut kannten, nicht bekannt war. Der bringt hier, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Ja, und wenn man jetzt sich bewusst macht, was hat Paulus gemacht? Paulus hat, nachdem er sich bekehrt hat, dann ist er ja nach Damaskus gegangen. Die meisten kennen die Geschichte. Und er hat dann dort quasi, wollte dann dort in die Gemeinde. Und er wusste aber nicht, wo diese Gemeinde sich trifft. Die haben sich heimlich getroffen. Und er war aber blind. Also Gott hat ihn in der Zeit, also als Jesus ihm begegnet ist, mit Blindheit geschlagen. So. Was ist passiert? Dann hat Gott den Ananias, glaube ich, war es, ne? Dann den Auftrag gegeben, geh zu Paulus und taufe ihn. Sagt er, nee, das kann ich doch nicht machen. Warum soll ich das machen? Der Mensch, der kommt extra hierher, um uns einzusperren, um uns eigentlich im Garaus zu machen. Sondern hat er gesagt, nein, ich befehle dir, geh dorthin und mach das. Und er hat es dann auch gemacht. Und Paulus hat sich dann taufen lassen. Und da hat er auch wieder, also dann hat er sein Augenlicht wieder erhalten. Und hat dann ihn auch in die Gemeinde gebracht, was natürlich eine Gefahr vordergründig erstmal dargestellt hat. Und er hat dann denen gepredigt. Jesus gepredigt. Und als die gemerkt haben, die ganzen Juden ringsrum, dass Paulus jetzt plötzlich eine Gesinnungswandlung, also eine Sinneswandlung vorgenommen hat, dann haben sie plötzlich Paulus umbringen wollen. Und dann ist er über die Mauer, haben sie ihn dann mit dem Korb runtergelassen und dann ist er geflohen. Und was hat er dann gemacht? Er ging in die Wüste. Und da war er 3 Jahre ungefähr. Und hat dort Offenbarungen von Gott erhalten, die wir heute im Neuen Testament finden. Gott hat da ihm die Autorität verliehen, Dinge weiterzugeben, die für uns heute ganz essentiell heißt lebensnotwendig, sind für unser geistliches Leben und auch Überleben. Und wir können eigentlich Gott nur loben und danken, dass er einfach diesen Paulus da so herausgenommen hat und mit der gleichen, sage ich jetzt mal, Intensität, mit der gleichen, sage ich jetzt mal, Disziplin, mit der gleichen Energie, mit der er die Christen verfolgt hat, weil er davon ausging, dass er Gott noch was Gutes tut, wenn er die Christen einsperrt. Ja? Er wusste aber nicht, dass er da verblendet war. Aber mit der gleichen Vehemenz ging er dann vor und hat Christus verkündigt. Und somit haben wir unzählig viele Briefe von Paulus eben im Neuen Testament. Ein bestätigendes Zeugnis ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist musste in der Folgezeit einfach auch das bestätigen. Und er hat es bestätigt. Und es wurde deutlich in 2. Timotheus, was Matthias es vorhin schon vorgelesen hat, 2. mit Timotheus 3, Vers 16 und Hebräer 4, Vers 12. Er brachte der Heilige Geist allgemeine Aufgaben und Aufnahmen und Annahmen der Bücher bei den Juden und in der Christengemeinde eben hervor. Der Heilige Geist war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass einfach Dinge passiert sind. Er hat in dem Herzen der Menschen Dinge verändert. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die Betroffenen auch allgemein es akzeptiert haben, was da eben weitergegeben worden ist. Lasst uns noch erstmal 2. Timotheus 3, Vers 16 nochmal lesen, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Was heißt es? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht nur das, was mir jetzt gefällt, sondern da steht alle Schrift. Nicht nur bestimmte Stellen, wie es die Bibelkritik sagt, ja, ich lese jetzt das Wort Gottes und in dem Moment, wo das Wort Gottes mich anspricht, ist es Wort Gottes. Nein, alle Schrift. Angefangen von 1. Mose, was steht da? Das erste Wort, was steht da? Können wir kurz lesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang. Von hier, dieses Wort im, bis zu dem letzten Wort, was in der Offenbarung steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und für was ist es eingegeben? Es ist nützlich zur Lehre. Es soll mich lehren. Und was soll es mich lehren? Es soll mich überführen. Von was? Von Sünde. Es soll mich zurechtweisen, wenn ich Dinge getan habe, die nicht richtig waren, dass ich die korrigiere. Und es soll mich unterweisen, unterweisen in dem, was einfach zu tun ist. Und was sollst du tun? Ich soll in Gerechtigkeit leben. Dafür ist dieses Wort Gottes da, damit ich einfach Gottes Willen tun kann, damit ich Gott gehorsam sein kann. Wie soll ich Gott gehorsam sein, wenn ich nicht weiß, was er von mir will? Und dafür ist dieses Wort Gottes eben einfach da. Und dann noch im Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ist es nicht großartig? Was dringt durch? Also, es ist interessant, die Bibel benutzt extrem viele Bilder an so vielen Stellen. Ich will jetzt nicht jetzt eure Fantasie zu arg überstrapazieren, aber was macht ein Schwert? Was macht ein Schwert? Ja, es dringt durch. Wenn ich, also David versteht es, ne? Also ich meine es nicht, aber wenn ich jetzt hergehe, da darf ich mir jetzt was Böses gehören, ich steche ihm jetzt ein Schwert, nein, was passiert? Es dringt durch. Es verletzt ihn, es geht durch und durch. Und genauso soll das Wort Gottes durchdringen. Du verstehst es richtig. Ja. Genauso soll das Wort Gottes durchdringen. Es soll nicht durch mich durch, sondern es soll mein Herz dringen. Es soll da reingehen und soll Dinge in meinem Leben verändern, bewirken. Es ist, das Wort Gottes ist, sagt er, sogar noch stärker, noch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es soll meine Seele, meinen Geist verändern. Es soll mein ganzes Leben verändern. Und wenn ich mich auf dieses Wort Gottes einlasse, dann wird es das tun. Und ich kann euch sagen, es gibt so viele Stellen, wo ich erlebt habe, dass dieses großartige Wort mein Leben verändert hat. Wo ich einfach entweder am Ende war und nicht mehr weiter wusste und ich mich auf dieses Wort Gottes verlassen habe und er, Jesus, mir geholfen hat, dass ich wieder weitergehen konnte. Als ich vor vielen Jahren davor stand, meinem Leben ein Ende zu setzen, während meiner Ausbildungszeit. Und ich auf den Knien lag und einfach Jesus mein Herz ausgeschüttet habe und gesagt habe, hey Jesus, ich weiß nicht, wie ich diesen Küchenchef, wie ich den noch lieb haben kann. Ja? So, und was ist passiert? Dann fällt mir ein, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen, bitte für die, die dich beleidigen kann. Und da bin ich nur hergegangen und gesagt, Herr Jesus, wie soll ich diesen Menschen, der mich so übel behandelt hat, wie soll ich den Menschen noch lieb haben? Es ist unmöglich, ich kann es nicht. So habe ich mit Jesus in diesem Zwiegespräch geredet und habe gesagt, Herr Jesus, und wenn du das von mir erwartest, wenn du das von mir willst, dann musst du das tun. Ich kann es nicht. Was ist passiert? Ich bin dann abends, ich bin dann nachmittags drangegangen, habe meine noch was, habe dann noch gebetet, habe meine Speisekarte auswendig gelernt und bin dann wieder in die Firma gegangen oder ins Hotel. Und dann kam der Küchenchef halt abends dann zur Arbeit und er hat dann, war dann an seinem Messerschrank oder Messerschublade. Ich bin zu dem hingegangen, habe dem guten Abend gesagt, ohne irgendeinen schlechten, bösen Hintergedanken. Ich weiß, ob ich mir in die Hand gegeben habe, weiß jetzt nicht mehr. Und erst als ich mich umgedreht habe und wieder zurückgegangen bin zu meinem Arbeitsplatz, fiel mir ein, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe den Menschen, wenn man so sagen will, echt lieb gehabt. Ich habe keine bösen Hintergedanken gehabt. Die normale Reaktion wäre doch gewesen, ich gehe hin und sage ihm freundlich Hallo. Und innerlich hätte ich ihm am liebsten ein Messer in die Rippen gesteckt. Das wäre die normale Reaktion gewesen. Ja? Aber was habe ich gemacht? Gar nichts. Ohne irgendeine böse Gedanken. Ich habe genau gewusst, das war nicht ich. Ich hätte das normalerweise nicht getan. Und da wusste ich ganz genau, das hat Jesus einfach, da hat er mein Herz einfach verändert. Und ich hatte auch danach keine bösen Hintergedanken mehr. Und so könnte ich euch eine riesengroße Anzahl von Erlebnissen, Berichten erzählen, wo Jesus in mein Leben durch sein Wort hineingeredet hat, wo ich dieses Wort Gottes erlebt habe, ganz hautnah und praktisch. Dieses Alte Testament, diese Heilige Schrift, die offenbart die Heiligkeit und auch die Autorität Gottes. Aber ist dieses Wort allein Autorität? Wenn Gott diesem Wort nicht die nötige Autorität verleiht, dann wäre dieses Wort, wenn es einfach nur Buchstaben, die auf ein weißes Papier gedruckt würden. Gott ist es, der hinter diesem Wort steht. Gott ist es, der diesen Worten Autorität verleiht. Und Gott ist es, der es machen kann, dass dieses Wort Gottes in mein Herz hineindringt. So wie dieser Bibelvers, der mir im Gebet eingefallen ist und ich dann einfach Gott zitiert habe. Das hat mein Herz durchdringt und hinterher, ich war sowas von überglücklich, kann ich euch sagen, wo ich heimgegangen bin. Ich bin dann lautstark singend über den Marktplatz gelaufen in Rothenburg. Ich hatte, die haben wahrscheinlich alle gedacht, was ist das für ein irgendein irrer Spinner, der irgendwelche christlichen Lieder da daher singt. Aber es war mir in dem Moment, ich war so begeistert von Jesus, dass er das getan hat. Wer verleiht diesem Wort Autorität? Nicht die Schreiber, nicht die Buchstaben, die da drauf gedruckt sind, auch nicht die Zusammenfassung, also der Kanon der Bibel, sondern Gott selbst verleiht diesem Wort Autorität. Der geschichtliche Prozess, Kanonisierung des Alten Testaments lässt sich heute nicht mehr zu 100% genau festlegen. Aber was man sagen kann, dass die Schreiber immer wieder auch darauf Bezug genommen haben und dadurch diese Autorität dieses Wortes bestätigt haben. Wie jetzt zum Beispiel in Josua 1, Vers 7, da wird Bezug genommen auf die 5 Bücher Mose. Josua 1, 7 bis 8. Und da heißt es, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Der Gehorsam Gott gegenüber oder Gottes Wort gegenüber ist das A und O. Und was tat Josua hier? Er bezieht sich auf die 5 Bücher Mose. Er hat diese 5 Bücher Mose anerkannt. Die waren für ihn die Grundlage seines Glaubenslebens. Dann heißt es weiter im Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Ist euch aufgefallen? Es wird zweimal, jeweils im Vers 7 als auch im Vers 8 gesagt, dann wirst du Erfolg haben. Und warum wird er Erfolg haben? Weil er sich auf das Wort Gottes, auf diese 5 Bücher Mose stützt. Sag dir ganz klar und deutlich Gott, dass stützt du dich da drauf, dann wirst du Erfolg haben. Und vorher beim zweiten, also Vers 8 heißt es da noch, auf deinem Weg zum Ziel gelangen. Was heißt es für uns? Wenn wir bereit sind, Gott gehorsam zu sein, wenn wir bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, wenn wir bereit sind, ihm auch konsequent nachzufolgen, dann dürfen wir erleben, dass er einmal uns zum Ziel gelangen lässt und zum Zweiten auch Erfolg gibt. Könnte ich jetzt auch ein Beispiel erzählen, aber ich lasse es jetzt, um einfach nicht noch mehr Zeit. Dann in 1. Könige 2, Vers 3 heißt es, bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf deinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote, seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im, wo steht's? Gesetz Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest. Was heißt es hier? Indem du seine Ordnungen, seine Gebote und Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst. Ist das nicht großartig? Wenn wir die bewahren, und das ist jetzt das dritte Mal, wo hier steht, dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust und wohin du gehst. Was verleiht mir Erfolg? Wenn ich mich auf die, da geht es jetzt in den Abschnitten um das Alte Testament, um die fünf Bücher Mose. Dann in den prophetischen Büchern finden wir im Grunde mal das gleiche Prinzip. Man bezieht sich auf das, was schon vorher geschrieben worden ist. Und da heißt es eben in Jeremia 25, 11 bis 12, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre vollendet sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer, und ich werde es zur ewigen Einöde machen. Und was passiert dann? Daniel bezieht sich auf den Jeremia. Daniel bezieht sich auf die Aussage, die Jeremia hier gemacht hat, und bestätigt somit die Autorität dieses prophetischen Buches. Er hat es als prophetisches Buch anerkannt, akzeptiert und auch für sich in Anspruch genommen. Heißt es in Daniel 9, Vers 2, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Buchrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalem dahin gehen sollen. Was passiert hier? Daniel bezieht sich auf Jeremia und bestätigt dadurch, dass dieses Buch göttlichen Ursprungs ist. Was passiert weiter? Man muss dazu auch davon ausgehen, Nehemia hat zum Beispiel damals eine Bibliothek angelegt, wo er all diese Schriften zusammengesammelt hat. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Jesus selber diesen Kanon, den wir hier haben, also diese 39 Bücher, auch bestätigt hat. Da heißt es eben im Lukas 11, Vers 51, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an geflossen, vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Und dann geht er auf zwei Situationen ein, von dem Blut Abels bis zu dem Blut des Secharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Auf was nimmt jetzt da Jesus Bezug? Mit diesen zwei Aussagen, Adam und Secharia. Adam wird im Alten Testament, im Buch Mose erwähnt, und Secharia wird im Buch 2. Chronik erwähnt. Also 1. Mose ist, sage ich jetzt mal, der Beginn, und Chronik ist, das haben wir zurückliegend schon gehabt, ist nach dem jüdischen oder hebräischen Buch oder Sammlung, ist das Chronikerbuch das letzte. Das heißt, Jesus bestätigt durch diese eine Aussage, dass er das gesamte Alte Testament, diese ganzen 39 Bücher, akzeptiert und für richtig hält. Das heißt, er bestätigt diesen Kanon des Alten Testaments. Und ich denke, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wenn Jesus den bestätigt hat, dann hat es für uns auch Gültigkeit. Wenn Jesus diesen alttestamentlichen Kanon, diese 39 Bücher, als Kanon, als abgeschlossene Sammlung von prophetischen Aussagen, Büchern und Schriften akzeptiert, dann sollen wir das genauso tun. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtete, man kann die Schrift nicht zum Gegenstand der Diskussion machen, denn man billigt unter uns nur, was die Propheten vor vielen Jahrhunderten geschrieben haben, die gelehrt wurden durch die Inspiration Gottes. Und für ihn war es außer Frage, dass die Apokryphen nicht dazugehören. Auch Hieronymus hat die Apokryphen nicht akzeptiert. Genau. Und die Apokryphen wurden auch nie in diesen Kanon der Bibel, dieses Sammelwerk der 39 Bücher des Alten Testaments, wurden die auch nie aufgenommen. Die Juden lehnten sie ab und unser Herr Jesus erkannte sie nicht als Kanon an. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte Jesus mit Sicherheit auch aus den Apokryphen an irgendeiner Stelle zitiert, hat er aber nicht. Er hat immer nur den Kanon, diese 39 Bücher akzeptiert. Was auch bemerkenswert ist, an keiner Stelle in den Apokryphen findet man die Aussage, so spricht der Herr oder der Herr hat gesprochen. Diese Aussagen findet man nirgendwo in den ganzen Apokryphen. Die Apokryphen wurden größtenteils in griechischer Sprache geschrieben und unterscheiden sich in grotesker Weise von den anderen Büchern der Bibel. Außer von Augustinus, der sie dem Alten Testament zuordnete, aber sie als nicht ganz so autoritativ ansah. Hieronymus hatte das Alte Testament also übersetzt ins Lateinische, also diese Vulgata, aber in der ursprünglichen Übersetzung in die Vulgata waren die Apokryphen nicht enthalten. Und auch Luther hatte sie zwar übersetzt, aber Luther hatte sich an den Kanon, der bekannt war nach dem jüdisch-hebräischen Folge, also diese 39 Bücher, die hat er als Kanon übersetzt. Er hat zwar irgendwann einmal gesagt, die Apokryphen sind der Heiligen Schrift nicht zugerechnet, aber nützlich zur Lehre, also nützlich zum Verständnis. Aber er hat es dann zwar auch übersetzt, aber er hat die in die Mitte gesetzt. Das heißt also, sehr gut sichtbar, erkennbar, dass die nicht zum Alten Testament und auch nicht zum Neuen Testament gehören. Anders war es da allerdings bei der katholischen Kirche. Interessant ist es, dass die katholische Kirche viele Dogmen, dürfte vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, nur deswegen aufstellen konnten, weil sie sich auf die Apokryphen berufen haben. Ein Fegefeuer findest du nirgendwo in der Bibel. Also in den kanonischen abgeschlossenen Büchern, wie Neues oder Altes Testament. In den Apokryphen findest du sie. Wer weiß, was unter Fegefeuer zu verstehen ist? Ja, Vorhölle, aber so nach dem, also ich meine jetzt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, du gehst eine Zeit lang durch die Hölle, je nachdem, wie schlimm dein Leben war, und irgendwann, wenn du deine Sünde abgebüßt hast, kommst du auch in den Himmel. Das ist völlig falsch, völlig absurd, widerspricht all dem, was im Neuen Testament über Sünde und Hölle gesagt wird.
Oder eben Katholiken eben auch noch beten für ihre verstorbenen Angehörigen, damit das
kommt auch noch. Ja. Genau. So, dann wird zum Beispiel in den Apokryphen Weisheit, also ich zitiere das jetzt einfach nur, ich lese den Vers jetzt nicht vor, Weisheit 10, Vers 2, wird da erwähnt, dass die Erlösung ohne Jesus und göttliche Vergebung möglich ist.
Das steht so, genau.
Das schreiben die so da drin, ja genau. So, ja, aber was sagt die Bibel? Kann ich das so akzeptieren? Das widerspricht allem, was im Neuen Testament über die Erlösung steht. Dann heißt es, ich lese jetzt einfach mal aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Das ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem sie errettet werden müssen. Ach so, ich brauche Jesus, um errettet zu werden. Und Jesus selber sagt ja von sich auch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das widerspricht diesem Vers, also diesem Abschnitt oder diesem Vers zu 100%. Also es heißt, schon allein das wäre ein Grund, wo ich sage, okay, dieses Buch sofort verwerfen, weil es im Gegensatz zu alledem steht, was im Neuen Testament drin steht. Dann der Zweck heiligt der Mittel. Da habe ich jetzt keine Bibelstelle gefunden, die das jetzt genau widerlegt. Also vielleicht fällt euch eine ein, die könnt ihr mal ganz sagen, dann ergänze ich die Notizen. Dann abergläubisches Verhalten, abergläubische Praktiken sind dort auch erlaubt. Aberglaube, was ist das? Wie kann man da helfen? Was ist Aberglaube?
Falscher Glaube.
Ja, ganz genau, falscher Glaube. Also ich kenne jetzt nicht viele. Also wenn jetzt die Monika da wäre, die könnte mir bestimmt ein Dutzend aufzählen, was es an Aberglauben gibt. Die hat gesagt, Martin, hast du das gar nicht so mitgekriegt? Nee, bei uns gibt es das nicht. Aber sie kennt es aus ihrer Gegend, dass dort sehr viel mit Aberglauben einfach hantiert wurde. Aber eins weiß ich halt, wenn jetzt eine Katze von rechts nach links geht, und eine schwarze Katze, dann, was weiß ich, dann passiert irgendein Unglück, irgendwie so. Ja?
So. Zahl 13, ne?
Genau, Unglückszahl. Ja.
Und,
genau. Ja, und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und laut katholischer Kirche ist das alles okay. Und Aberglaube ist richtig. Widerspricht aber total dem, was wir von der Bibel her kennen. Ja? Wer ist unser Glück? Wer ist unser Garant, dass es unserem Leben gut geht? Christus. Und nicht irgendeine blöde Katze, irgendeine Zahl 13 oder was auch immer. Ja? Dann heißt es hier auch im Tobias 12, Vers 9, durch gute Werke wird man errettet. Ja, wo kommen wir da hin? Die Bibel sagt in dem neutestamentlichen Kanon was ganz was anderes. In Epheser 2, Vers 8 und 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und das nicht aus was? Aus Werken. Damit niemand sich rühme. Die Errettung geschieht nicht durch Werke. Die Errettung geschieht allein durch den Glauben an den lebendigen Gott bzw. an Jesus Christus. Nur dadurch und an nichts anderem. Dann zum Beispiel Geld aus Sühnopfer auch für Tote, dass ich durch Geld eine Sühnung für die Toten erwirke. Ja, wo kommt man da hin? Es ist ja gruselig. Ja, heißt es im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der Schlüssel. Die Sünde vor Christus bringen und er vergibt uns die Sünde, die wir begangen haben. Und nichts anderes. Und da gibt es nichts, dass ich durch irgendeine Geldzahlung meine Sünden jetzt irgendwie wieder, und dann auch noch für Tode, so nach dem Motto, ich spende jetzt noch Geld, ja, dann springt ihm seine Seele noch in den Himmel rein. Aber was ist das für ein Blödsinn? Also entschuldigt bitte. Und dann Gebet für Verstorbene. Da ist mir jetzt wirklich so eine Bibelstelle, wo genau das aussagt, fand ich jetzt so nett. Aber Paulus sagt in 1. Korinther, da geht es auch um die Auferstehung, heißt, das ist jetzt nicht, da geht es jetzt nicht direkt um, also auch um die Auferstehung, aber da heißt es im Psalm 1. Korinther 15, 29, was werden sonst die tun, die sich für Tote taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich dann taufen? Da geht es jetzt um die Taufe für Tote, damit die durch die, das jemand, der sich für die Toten taufen lässt, dass die Tote dann aus der Hölle herauskommen. Das ist ja völliger Irrsinn. Solchen Irrglauben hatten die damals. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt für Tote anfange zu beten. Was soll das bringen? Wenn sie hier, und das sagt Jesus sehr, sehr klar, wenn hier nicht die Weiche gestellt worden ist, dann geht er in die Hölle, da kann der machen, was er will. Und es wird auch nichts bringen, wenn der schon gestorben ist, wenn ich dann für den bete. Das bringt null. Er hat selber hier auf dieser Erde die Chance gehabt, Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland in seinem Leben aufzunehmen. Und wenn er es nicht tut, dann, ja, dann geht er leider für Zeit und Ewigkeit verloren. Also Apokryphen, wie wir gesehen haben, ist eine Grundlage der katholischen Kirche. Viele Sachen, die sie lehren, Dogmatik, die sie weitergeben, basieren auf der Grundlage der Apokryphen. Deswegen hat die katholische Kirche im Konzil zu Trient 1546 die Apokryphen dem Kanon der Bibel zugeführt. Und jeder Priester muss schwören, wenn er in sein Amt eingeführt wird, dass er an die göttliche Inspiration dieses katholischen Kanons glaubt. Er muss es schwören. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und abschließend möchte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz erwähnen, Jesus, er hat die Apokryphen nie akzeptiert. Und das wird noch einmal an einer Stelle sehr, sehr deutlich. Lukas 24, 27 und 44. Und ich finde es so klasse. Jesus sagt, und von Mose, also Beginn des Alten Testaments, allen Propheten, und erklärte ihn, also das, und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das heißt, Mose, Propheten und alle übrigen Schriften. Er hat das komplette damalige Alte Testament, diese 39 Bücher, mit diesem einen Satz abgedeckt. Er hat den Emmaus-Jüngern aus dem damals bekannten Alten Testament, sprich diesen alttestamentlichen Kanon, ohne Apokryphen, hat er ihnen erklärt, was dort über Jesus geschrieben stand. Das ist ja genial. Und Jesus hat im Grunde genommen damit den alttestamentlichen Kanon selber, also am Mehrmach, also hier und dann an der anderen Stelle, die ich vorher gelesen habe, hat er den alttestamentlichen Kanon bestätigt. Und dann heißt es im Vers 44 nochmal weiter, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch rede, als ich noch bei euch war. Das alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose, der Psalmen, der Propheten und der Psalmen. Er hat jetzt einmal Schriften verwendet und dann wieder Psalmen. Meint aber genau das Gleiche. Das heißt, er hat auch hier nochmal ganz genau darauf hingewiesen und hat gesagt, jawohl, alles, also was dort über ihn geschrieben steht, wird in Erfüllung gehen oder muss erfüllt werden. Und ich finde das so genial. Jesus, er bestätigt, dass dieser alttestamentliche Kanon, diese 39 Bücher im Alten Testament, dass diese Bücher göttliche Autorität haben. Und wenn diese Bücher göttliche Autorität haben, dann haben die für mich eine unglaubliche Bedeutung. Und dann habe ich als Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, als Mensch, der diesem lebendigen Gott dienen will, dann hat es für mich höchste Autorität und nichts anderes. Und dann heißt es jetzt nicht, ja, ich muss das und das irgendwie anders verstehen. Und ich muss, ja, und das kann man ja nicht so ernst nehmen. Und ja, das muss noch ein wenig anders sein. Dieses Recht habe ich da nicht. Dann ist dieses Wort Gottes inspiriertes, autoritatives Wort. Und es hat für mein Leben, für dein Leben höchste Priorität und höchste Autorität. Und drum möchte ich einfach noch ganz zum Schluss eins weitergeben. Auch in unserer Zeit der Ökumene und diesen ganzen Wirrnissen, auch was Matthias jetzt gerade vorhin schon vorgelesen hat, ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir ein Nein zu den Apokryphen haben. Dass diese Apokryphen in unserem Leben keine Rolle spielen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal diese Apokryphen gelesen. Und ich werde mir die auch nicht durchlesen. Selbst wenn Luther sagt, sie sind vielleicht nützlich, gelesen zu haben. Ich will es gar nicht. Ich will es gar nicht wissen, was da drin steht. Weil ich einfach mich da auch nicht verwirren lassen will mit all den dummen Gedanken, die dort aufgeführt sind. Lasst uns einfach dieses Alte Testament als höchste Autorität in unserem Leben gelten. Und dann haben wir eine Grundlage, die wirklich unser Leben sehr grundlegend verändern kann.